Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und hier bei uns geht's ja um Geschichte, ne? Werdet ihr gemerkt haben. Und wenn man mal so all unsere Ausgaben durchgeht, kriegt man schnell das Gefühl, dass sich unsere Geschichte oft um Konflikte dreht, um Kriege, Schlachten und auch Waffen. Aber Geschichte ist ja menschengemacht. Soll heißen, am Ende steht da immer irgendwo ein Mensch. Ein Mensch, der mit dem Bajonett zusticht, der den Abzug des Maschinengewehrs betätigt oder auf den Knopf drückt, um die Atombombe abzuwerfen. Wir lernen heute aber mal einen Menschen kennen, der genau das nicht gemacht hat. Der eine andere Geschichte geschrieben hat als die der Gewalt. Der im Angesicht von Tod und Vernichtung von uns allen nicht den Knopf gedrückt hat. Stanislav Petrov. Das war 1983. Aber wenn wir uns heute mit Stanislav Petrov befassen, dann werdet ihr wieder schnell merken, dass wir auch über 2023 sprechen müssen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Ich fange mal an mit einer anderen schönen Sache jetzt aus 2023, Matthias.
Moin, moin.
Die findet in Nürnberg statt.
Genau, und zwar am 13. Oktober, genauer gesagt im Löwensaal, noch genauer gesagt um 19.30 Uhr. Mhm. Da treffen wir uns nämlich alle und nehmen gemeinsam sozusagen eine Sendung von Eine Stunde History auf zum Thema Hitlerputsch 1923.
Da sind wir wieder bei diesen unschönen Kapiteln der Geschichte. Das stimmt. Na gut, okay. Aber heute, Matthias, sind wir im Jahr 1983 unterwegs. Der Fall der Mauer ist noch wirklich einige Jahre in Ferne. Die Welt steht im Zeichen eines Konflikts zwischen zwei Weltmächten, Sowjetunion und USA. Wir stecken also mitten im Kalten Krieg, vielleicht sogar auf seinem Höhepunkt.
Ja, das könnte man möglicherweise wirklich so sagen. Es gab auf jeden Fall mehrere gefährliche Konflikte in diesen Jahren. 1979 war die UdSSR in Afghanistan einmarschiert. Linksgerichtete Revolution hat es gegeben in Nicaragua. Im Iran hat es eine islamische Revolution gegeben. 1980 wurde Ronald Reagan amerikanischer Präsident und in Polen beginnt die Solidarność. Und das sind nur einige Punkte, die wirklich sehr kompliziert waren. Ronald Reagan wollte den Kalten Krieg um jeden Preis gewinnen. Er rüstet auf mit dem sogenannten SDI-Projekt, Krieg der Sterne hieß das unter uns. Mhm. Sein Gegenspieler war Leonid Brezhnev. Also es war ein Jahr mit vielen potenziellen Konflikten.
Reagan und Brezhnev rüsten auf, kalter Krieg auf seinem Höhepunkt. Trotzdem, Matthias, gab es immer diesen heißen Draht zwischen Moskau und Washington. Also die Gespräche sind nie ganz zum Erliegen gekommen.
Ja, und das war tatsächlich ein rotes Telefon, so hieß das Ding auch. Das wurde eingerichtet nach der Kuba-Krise im Oktober 1962. Damals ging es um sowjetische Raketen auf Kuba. Das war rund 90 Meilen von Florida entfernt und es waren 12 Tage, in denen die Welt tatsächlich den Atem angehalten hat. Es war ein Poker zwischen Kennedy, damals amerikanischer Präsident, und Khrushchev, der Vorgänger von Brezhnev. Beide pokerten und es wurde hinterher beigelegt durch Geheimdiplomatie. Die Russen zogen die Waffen aus Kuba wieder ab und die USA bauten Kurzstreckenraketen in der Türkei ab. Und später sind die Archive aufgegangen und man konnte dann nachlesen, die Welt war tatsächlich sehr, sehr nah an einem dritten Weltkrieg. Der wäre vermutlich jedenfalls atomar gewesen. Und um zu verhindern, dass noch einmal so eine Art Sprachlosigkeit auftaucht, gab es nun ein rotes Telefon mit einer Direktverbindung zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus.
Das kennen ja bestimmt viele, dieses rote Telefon, Matthias. Aber ich frage mich auch, ist das Ding echt gewesen? Also stand da schon rum, ist klar, ja. Aber wir wissen ja, Geschichte wird auch gerne erzählt. Vielleicht war das nur ein Symbol, dieses Ding, oder hat da wie wirklich jemand telefoniert?
Also, wenn man in den Vereinigten Staaten ist, der geht in die Carter Library, da steht dieses Originalteil als Dokument herum, ist ein rotes Telefon tatsächlich. Und es wurde auch genutzt 1967 zum Beispiel beim Sechstagekrieg im Nahen Osten. Das war eine sehr gefährliche Situation, auch für die ganze Welt. Und seit dem Ende des Kalten Krieges, also 1989, war das irgendwie nicht mehr notwendig. Das Teil wurde abgebaut und man konnte sich ja auf Konferenzen treffen, hat ja auch sehr viel miteinander geplauscht. Mhm. Das änderte sich ab 2014. Wir erinnern uns, da gab es die große Krim-Krise und das Minsk-Abkommen, also die Versuche der Russischen Föderation, die Ukraine mehr oder weniger wieder an sich zu reißen. 2022 dann mit dem Einmarsch in die Ukraine und da wurde dann tatsächlich eine neue, nicht mehr ein rotes Telefon, aber eine neue Verbindung geschaffen zwischen den US-Streitkräften in Europa und der russischen Führung im Kreml. Also es ging um den großen Konflikt und da ist jetzt eine Leitung wieder geschaltet.
So eine Leitung gab es eben auch im Jahr 1983, auch im September 1983. Da war sie aber gar nicht notwendig, Matthias. Denn jetzt kommen wir eben zu diesem erwähnten Stanislav Petrov.
Ja, wir haben wirklich großes Glück gehabt, wie wir jetzt wissen. Es spielten vermutlich sehr viele glückliche Umstände eine Rolle. Es ist Folgendes passiert. Ein sowjetisches Frühwarnsystem meldet mehrere Raketenstarts aus dem US-Bundesstaat Montana. Und zwar in der Kontrolle in der Nähe von Moskau. Dort hat Dienst der von dir eben schon erwähnte Oberstleutnant Stanislav Petrov. Die Warnsysteme melden Starts, aber die Radarkontrollen sind negativ. Also könnte es sich um einen Fehlalarm handeln. Und Petrov verhindert den Dritten Weltkrieg dadurch, dass er nichts tut und eben keinen atomaren Gegenschlag auslöst.
Das hast du gerade gesagt, da haben wir Glück gehabt an der Stelle. Ne? Was ja verrückt ist, wir haben im Laufe dieses Kalten Kriegs häufiger mal Glück gehabt. Ne?
Genau. In der Kuba-Krise, haben wir eben schon erwähnt, gab es ein sowjetisches U-Boot mit nuklearen Torpedos. Das kam zufälligerweise, versehentlich, absichtlich wissen wir nicht, in die sogenannte Quarantänezone, die Kennedy rund um Kuba gezogen hat. Und US-Schiffe sehen das und beschießen dieses U-Boot mit Übungsmunition. Dadurch sollte das Boot zum Auftauchen gezwungen werden. Unten im Boot unter Wasser merkt die sowjetische Besatzung, wir werden beschossen, wir werden angegriffen. Die Reaktion wäre gewesen, Torpedos abschießen. Dazu allerdings brauchte auch das sowjetische U-Boot 3 Zustimmungen. Und einer von diesen 3 entscheidenden Leuten, das war der Flottenverbandskommandant Wassili Archipow, der sagte nein. Daraufhin musste das U-Boot auftauchen und oben stellten sie alle fest,
war gar nichts.
War gar nichts.
Cooler Heads prevailed an der Stelle. Die kühleren Köpfe haben sich durchgesetzt. Im Falle von Archipow und eben auch im Fall von Stanislav Petrov. Wirklich eine der Geschichten, die nur die Geschichte schreibt. Und die wird uns jetzt nochmal erzählt von Veronika von Borries.
Ja?
Polkovnik Petrov.
Ja?
Sie müssen einspringen heute Nacht. Der Diensthabende ist krank.
Zu Befehl.
Es ist der 26. September 1983, nicht weit von Moskau. In einem kleinen Städtchen namens Serpucho 15. Wer hier wohnt, ist Geheimnisträger. In Serpucho 15 steht die Kommandozentrale der sowjetischen Frühwarnsatelliten. Das System, kurz OKO genannt, soll die Sowjetunion warnen, falls die USA eine Atomrakete starten. Damit die Sowjetführung noch Zeit genug hat, zurückzuschlagen, bevor sie wahrscheinlich ausgelöscht wird. Heute Nacht wird Oberstleutnant Stanislav Jewgrafowitsch Petrov dafür zuständig sein, den eventuellen Alarm weiterzuleiten. Die Militärs gehen davon aus, dass zwischen Start und Einschlag so einer Rakete eine knappe halbe Stunde vergeht.
Guten Abend, Genosse Oberstleutnant. Melde bisherige Nacht keine besonderen Vorkommnisse. Alles ruhig.
Danke.
Ruhig. Im Jahr 1983 heißt das: Heute, bis gerade eben, haben weder die USA noch die Sowjetunion einen Atomkrieg begonnen. Noch lebt die Menschheit. Morgen, in ein paar Stunden, wer weiß. 1983, das ist das Jahr, in dem der Kalte Krieg noch mal so richtig Fahrt aufnimmt. Die Sowjets haben sich in Afghanistan in einen Krieg verwickeln lassen und die Amerikaner unter Präsident Ronald Reagan glauben, wenn sie jetzt das Wettrüsten noch mal richtig eskalieren, wird sich die Sowjetunion das alles nicht mehr leisten können. Pershings und Tomahawks werden in Europa von der NATO stationiert, Raketen mit Atomsprengköpfen. Die Sowjetunion stellt ihre Atomraketen bei ihren europäischen Verbündeten auf. Es ist ein ständiges Säbelrasseln, nervöses Schattenboxen, das jederzeit eskalieren kann.
Haben Sie das gelesen, Genosse? Die Amerikaner regen sich immer noch auf wegen diesem koreanischen Flugzeug, das unsere Leute vor 3 Wochen abgeschossen haben.
Hab ich gelesen. War eben ein Spionageflugzeug. Ordnet die Sache doch ganz gut ein. Als ob unsere Luftwaffe einfach zivile Flugzeuge abschießt.
Gestern meinte der Diensthabende nur, man muss aufpassen. Die Amerikaner sind zu allem fähig. Habt ihr schon Pläne für Neujahr?
Meine Frau will unbedingt ihre Eltern besuchen. Ihre Schwester erwartet ein Kind und... Was ist das?
Genosse Oberstleutnant, OKO meldet Start auf feindlichem Gebiet. Objekt fliegt in Richtung Sowjetunion.
Nur eins?
Was ist da los, Genosse?
Genosse General, das System OKO meldet Start einer ballistischen Interkontinentalrakete auf dem Gebiet der USA. Flug Richtung Sowjetunion.
Ist das ein Angriff, Genosse? Genosse Oberst, wenn das ein Angriff ist, dann bleibt uns eine knappe halbe Stunde. In dieser Zeit muss ich den Genossen Andropow aus dem Bett klingeln und ihm erklären, dass die USA die Sowjetunion mit Atomraketen angreifen. Sie wissen, was das bedeutet? Genosse, ist das ein Angriff?
Entschuldigung, wenn ich da mal kurz was sagen darf, ja? Weil unser Genosse Petrov, der weiß natürlich, was das bedeutet. Aber wir heute, wir vergessen das so leicht. Wenn die USA die Sowjetunion jetzt in dieser Septembernacht mit Atomraketen beschießen und wenn die Sowjetunion zurückschießt, und genau dafür schiebt der Genosse Petrov ja Dienst, wenn das passiert, dann ist das wahrscheinlich das Ende der Menschheit. Erst die Explosionen, dann der Fallout, dann die riesigen Staubwolken, die jahrelang den Himmel verdunkeln, dazu der Zusammenbruch der Zivilisation.
Genosse, was ist da los?
Ein weiterer Alarm. Oko meldet mehr Starts. 4 Interkontinentalraketen vom Gebiet der USA.
Ich stelle meine Frage nun ein letztes Mal. Melden Sie einen Angriff auf die Sowjetunion mit Atomwaffen, ja oder nein?
Nein! Nein, Genosse General! Es ist ein Fehlalarm! Es ist ein Fehlalarm!
Sind Sie sicher?
Genosse General, die Amerikaner haben hunderte Atomsprengköpfe. Sie würden uns doch nicht mit gerade mal 5 Stück angreifen.
Das ist Ihr Grund? Es könnte ein Täuschungsmanöver der Amerikaner sein.
Ich halte das für unwahrscheinlich, Genosse General. Unser System funktioniert, aber es hat schon in der Vergangenheit Fehler gemacht.
Was ist, wenn Sie sich irren?
Genosse General, sollte es einen Angriff geben, dann wird unser Bodenradar in wenigen Minuten die Raketen sehen.
Wenn Sie sich geirrt haben, Genosse, stehen Sie dafür gerade.
Was ist? Seht ihr was?
Wir sollten Sie jetzt gleich sehen, wenn Sie kommen.
Veronika von Borries über das Jahr 1983 und Stanislav Petrov, der durch Nichtstun den Dritten Weltkrieg verhinderte. Das grenzt schon, finde ich, ans Wörtchen unglaublich. Oder, Frau Jacobs, dass da ein Mann uns so kurz vor knapp den Hintern gerettet haben soll.
Ja, insbesondere unglaublich, weil das ein Russe war, dem wir ja eigentlich nicht so viel zutrauen, insbesondere heute. Und dass ein Russe den Befehl im Prinzip verweigert, also nicht das tut, was ein Militär normalerweise tun muss, nämlich das, was er gelernt hat, was man ihm gesagt hat und worauf er trainiert ist, das ist schon unglaublich. Und das finde ich also auch den Grund, weshalb wir uns bei Stanislav Petrov, obwohl er jetzt schon tot ist, eigentlich immer wieder bedanken müssen.
Autorin und Filmemacherin Ingeborg Jacobs hat eine Biografie über Petrov geschrieben und ist jetzt hier bei uns in eine Stunde History. Schön, dass Sie da sind, Frau Jacobs.
Gerne.
Was können Sie uns denn vielleicht sonst noch über diesen Mann erzählen? Soweit ich weiß, haben Sie ihn ja auch mal kennenlernen dürfen, treffen dürfen. Was war das für ein Mensch?
Ich gehöre leider nicht zu denjenigen, die ihn ganz am Anfang, also ich sage mal Anfang der 90er Jahre, haben treffen können, sondern erst 2015. Mhm. Da waren vor mir schon wirklich hunderte von Journalisten da gewesen. Ja. Weil alle wissen wollten, wer ist der Mann, der uns vor diesem Atomkrieg gerettet hat. Alles andere hat die Kollegen nicht so interessiert. Ich habe gehofft, Stanislav Petrov auch sehr persönlich kennenlernen zu können. Aber das ist mir nicht so ganz gelungen, weil ich meinen zweiten Besuch nicht mehr habe machen können. Da wollte er nämlich nicht. Aha. Ich habe ihn erlebt als einen netten alten Mann, der leider nicht mehr ganz gesund ist, dessen Frau leider vor Jahren schon verstorben war und den ich als sehr einsam empfunden habe. Er konnte nicht mehr gut gucken, das heißt, er konnte auch nichts mehr lesen, hat zwar noch Radio gehört, aber sein Kontakt zur Außenwelt war eigentlich relativ gering. Irgendwie tat er mir sehr leid und es war nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, wie ein Weltenretter leben sollte oder leben könnte. Er hat zumindest von außen betrachtet in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt.
Schon verrückt, oder, Frau Jacobs, wenn man überlegt, in Oberhausen zum Beispiel, wo Petrov 1999 mal zu Besuch war, steht ein Denkmal für ihn, das erste Denkmal weltweit überhaupt für ihn. Er hat hier in Deutschland Preise und Auszeichnungen bekommen. Rund um den Jahrestag seiner Tat wird immer wieder viel über ihn berichtet, erzählt und diskutiert. Sie haben beschrieben, wie viele JournalistInnen da bei ihm vor der Tür standen und so. Und dann trotzdem, ja, so ein bescheidener Lebensabend?
Bescheidener Lebensabend, weil er, glaube ich, sowieso jemand ist, der eher introvertiert ist. So hat ihn auch sein Sohn beschrieben. Und dass er den Herrn Schumacher hat treffen können, das ist, glaube ich, wirklich Herrn Schumacher zu verdanken, weil der einfach so ein Typ ist mit unheimlich viel Elan, der sagt, wenn ich das will, dann mache ich das. Und der auch so bewegt ist von diesem Gedanken, sich bei Stanislav Petrov bedanken zu müssen. Ich denke, dass er in Deutschland so viele Preise bekommen hat, dass wir ihn eigentlich höher schätzen, als die Russen es jemals getan haben, obwohl es jetzt auch einen Film gegeben hat Ende letzten Jahres, der sehr, sehr viel Zuspruch gefunden hat im Internet. Also ich denke, das ist der Tatsache zu schulden, dass wir besonders viel Angst hatten vor Krieg. Ich bin Jahrgang 57, also ich kann mich an 83 und an die 80er Jahre wirklich sehr gut erinnern, welche Ängste wir als damals als Studenten hatten. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass wir als Deutsche ein ganz komisches Verhältnis zu dem Wort Helden haben. Wir haben ja eigentlich keine Helden, außer den Helden des 20. Juli vielleicht. Oder Polizisten, Feuerwehrleute oder jemanden aus dem zivilen Bereich, der Held sein darf bei uns. Und dann war es noch jemand aus Russland und wir hatten zu Russland ja immer bis auf die Kriegszeiten, ob wir den Ersten, Zweiten Weltkrieg oder jetzt den Ukraine-Krieg nehmen, ein besonderes Verhältnis. Also entweder ein besonders gutes oder ein besonders schlechtes. Mhm. Und ich glaube, da waren wir oder da sind wir ganz froh, wenn wir einen positiven Menschen haben, der uns was Gutes getan hat, der ganzen Welt was Gutes getan hat und den wir, ich sage das jetzt ganz bewusst mal, auch verehren können, ohne dabei zu denken, oh, Held ist immer so was Merkwürdiges. Ich glaube, deshalb hat er bei uns besonders viel Zuspruch gefunden. Und Ehrung eben auch.
Ja, und wie erklären Sie sich das, wie sich dieser Held damals eben verhalten hat, dass er da saß und diesen angenommenen Erstschlag der USA, statt zurückzuschlagen, einfach so in dieser Ruhe ausgesessen hat?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist der, er hat dieses Raketenüberwachungssystem, dieses Orca ja mit aufgebaut und er wusste, welche Probleme es mit diesen Computern gab. Es hatte in den Monaten davor immer wieder Fehlmeldungen gegeben, es hatte immer wieder Probleme mit den Computersystemen gegeben und er hat dem Ganzen nicht getraut. Ich glaube, er war so ein Systemadministrator, ein bisschen so ein was wir heute als Nerd bezeichnen würden. Mhm. Und er hat gesagt, okay, ich muss jetzt da erstmal nachgucken. Ich habe ja auch noch Zeit, denn wenn es jetzt wirklich ein Angriff gewesen wäre, wäre er sowieso zu Tode gekommen, also wären wir ja alle nicht mehr am Leben wahrscheinlich. Da kann man es auch wagen, erstmal seinen Job richtig zu machen. Und das wollte er. Er wollte seinen Job richtig machen und das hat er getan. Und ob er jetzt genau wusste, dass Andropow nicht mehr ganz so fit ist und dass man dem nicht vertrauen kann, das weiß ich nicht. Das ist auch im Nachhinein, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Denn er hat sein erstes Interview ja erst 1993 gegeben, einem russischen Kollegen von einem Nachrichtenmagazin, was damals angefangen hat, wirklich investigativ zu arbeiten. Sekretner hießen die. Und das war das erste Interview auf russischer Seite. Danach war erstmal wieder Funkstille, da ist gar nichts passiert. Und was er vielleicht dann jetzt auch in den späteren Interviews vermischt an Begründungen, was er glaubt, 2000 oder 2015 gewusst zu haben, 1983 oder nicht gewusst zu haben. Ich glaube, das können wir heute nicht beurteilen. Denn wenn wir selber mal ganz ehrlich zu uns sind, dann müssen wir uns auch manchmal fragen, ich erinnere mich an das und das und das, aber füge ich da nicht vielleicht etwas hinzu, was ich erst später gehört habe? Das heißt, wusste er und hat er sich Gedanken gemacht darüber, was mit der Welt passiert? Das glaube ich gar nicht mal. Er wusste, er hat Zeit. Und er wusste, dieses System funktioniert nicht vernünftig und ich muss hier alles tun, um einen Fehler des Systems auszuschließen. Und das hat er wunderbar gemacht und dafür müssen wir ihm sehr dankbar sein, dass er da die Nerven behalten hat. Denn er hatte einige Untergebene, die warteten auf seine Befehle. Er musste reagieren, er war selber aufgeregt, das hat er mir mehrmals gesagt. Er hat gedacht, okay, einmal tief durchatmen, dass ich jetzt das Richtige tue und hat dann cool seinen Job richtig gemacht. Und klasse ist das einfach nur. Und das ein Russe, der eigentlich nur die Befehle beachten muss und befolgen muss, der hat sich gesagt, okay, ich nehme das raus, mir die Zeit zu nehmen, die ich eigentlich nicht habe.
Aber Sie haben ja am Anfang schon völlig zu Recht gesagt, er war nun mal eben auch Militär. Er war Soldat und da gehört ja zum Job richtig machen, wenn er seinen Job richtig machen wollte, eben auch dazu, Befehle zu befolgen. Und der Befehl war, im Fall eines Angriffs, den Gegenschlag zu starten. Das heißt, im Grunde grenzt es schon auch an Befehlsverweigerung, was er da getan hat.
Stopp, er hätte ja nie auf den Knopf drücken können. Das war ja nicht in seiner Macht. Seine Position war die, weiterzumelden an Nicht-Militärs oder zumindest an auch Nicht-Militärs, nämlich an die Obersten des Staates, was er für einen Angriff hält oder nicht. Besser gesagt, er sollte ja nur weitermelden, wenn es ein Angriff ist. Das heißt, seine Position war die, zu entscheiden, ist es ein Angriff, dann melde ich den weiter und weitere Schritte kann ich gar nicht einleiten. Oder ich warte und sage mir, Moment, ich muss es ausschließen, dass es ein Fehlalarm ist. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, okay, ich mache meinen Job an meiner Stelle so gut, wie ich kann und schließe aus, dass es ein Fehlalarm ist, dass unsere Systeme nicht richtig funktionieren. Und das ist einfach klasse.
Aber wie der Kreml dann damals so reagiert hat, zeigt ja aber auch, dass das eben doch ein Geschmäckchen hatte, pikant war, wirklich politisch brisant auch, wie er sich da entschieden hat in dem Moment.
Naja, das ist ja schon brisant, dem eigenen System nicht zu vertrauen. Mhm. Was kurz vorher in Dienst gestellt worden war und auf welches die Russen unheimlich stolz waren. Also sein eigenes System, seine eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und den ganzen Fortschritt, den man errungen hat, in Frage zu stellen, das ist schon ziemlich brisant. Aber das hat er gemacht, weil er das von der Pike auf kannte. Er hatte die ersten Computer damit installiert. Er hat alles miterlebt, im Gegensatz zu manchen anderen, die später dazugekommen sind. Und er hat eben ja, diesen Auftrag in sich gespürt, ich muss an meiner Position alles tun, was ich kann, damit ich die richtige Information weitergebe.
Dann eine Sache noch vielleicht, Frau Jacobs. Geht es vielleicht hier an der Stelle nicht nur darum, mal einen kühlen Kopf zu bewahren und genau nachzudenken, was in dem Moment eigentlich wirklich passiert, was möglich ist und was nicht, sondern vielleicht auch um ein bisschen Vertrauen, sogar Vertrauen dem Feind gegenüber zu sagen, naja, die werden nicht anfangen und deshalb fangen wir auch nicht an.
Das weiß ich nicht. Die politische Situation war damals auf allen Seiten, glaube ich, so, dass die Angst vor dem anderen geschürt wurde. Also wie wir im Westen, wir in Deutschland Angst hatten, sowohl vor Amerikanern als auch vor Russen, so hatten die Russen Angst vor den Amerikanern. Und Petrov hatte ja keinen Kontakt zu irgendwelchen Ausländern. Er hat eine Position gehabt in einem geheimen System. Er konnte ja noch nicht mal mit seiner Frau oder seinen Kindern darüber sprechen, was er tat. Das heißt, er hatte keine Chance, einen Amerikaner, einen Deutschen, einen Franzosen kennenzulernen und festzustellen, ach, das sind ja auch Menschen, die sind ja so wie wir. Mhm. Er konnte keine ausländischen Sender hören, BBC oder Deutsche Welle oder sowas, ja völlig ausgeschlossen. Das wäre ja, grenzte ja direkt an Geheimnisverrat und daran, dass man der Spionage verdächtigt wurde. Also das hätte er nicht machen können, das hat er auch nicht gemacht. Das hätte sein Sohn, also Jungs kriegen sowas mit, Mädchen vielleicht auch, aber das hätte der garantiert mitgekriegt. Und bei den dünnen Wänden, die es damals in der Sowjetunion gab, hätte bestimmt auch ein Nachbar was gehört. Diese Idee, sich von irgendwo noch zusätzliche Informationen zu verschaffen, die hat er damals garantiert nicht gehabt. Wäre auch sehr gefährlich gewesen.
Autorin und Filmemacherin Ingeborg Jacobs war das eben. Sie hat eine Biografie über Stanislav Petrov geschrieben, den wir eben nochmal ausführlich mit ihr besprochen haben. Danke fürs Gespräch, Frau Jacobs.
Gerne.
Also dieser Stanislav Petrov hat uns wohl vor einem nuklearen Krieg bewahrt. Aber Matthias, das müssen wir uns vielleicht auch nochmal ausmalen, ne? Weil was man so leicht sagt, nuklearer Krieg, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Weil im Grunde bedeutet das Ende für uns alle.
Ja, weil nämlich auf jeder Seite so viele atomaren Waffen vorhanden waren, dass man den sogenannten Overkill hätte machen können. Also jede Seite hatte die Kapazitäten, die andere Seite mehrfach zu töten und zu vernichten. 1983, erstmal so ein paar Steps, wie das auch passiert ist, stand der NATO-Doppelbeschluss im Raum. Das bedeutete, die NATO würde aufrüsten mit Mittelstreckenraketen, wenn die Sowjetunion nicht den Abbau von SS-20-Raketen verhandeln würde und dann auch durchführen wolle. Mhm. 1987 wurden dann in Westeuropa Pershing-Raketen stationiert. Daraufhin brach die UdSSR die Abrüstungsverhandlung ab und stationierte ihrerseits Atomraketen in der DDR und in der CSSR.
Weil du jetzt gerade das Wort Abrüstung verwendet hast, ne? Ich habe neulich Oppenheimer geschaut, Matthias. Mhm. Ziemlich toller Film. Mhm. Über den Physiker J. Robert Oppenheimer, Vater der Atombombe wird er ja auch genannt. Und in dem Film wird so dargestellt, genauso wie auch in Büchern und Theaterstücken über Oppenheimer, dass der ein früher Verfechter der Idee der Abrüstung eben war. Ne? Weil er gesagt hat, jetzt rüsten wir zwar erstmal auf, aber das kann ja nur dazu führen, dass wir irgendwann wieder abrüsten müssen. Gab es solche Überlegungen ernsthaft im Kalten Krieg nach 1945?
Also wenn man es auf den ersten Blick sagt, dann muss man natürlich sagen, nein, die gab es nicht. Aber allen Beteiligten, und das ist dann doch irgendwie so ein bisschen das in die Richtung, von dem du gerade gesprochen hast, allen Beteiligten war klar, dass der Einsatz von Atomwaffen für alle tödlich sein würde. Und vermutlich ist es deshalb nicht dazu gekommen, dass diese Waffen eingesetzt wurden, sondern eben nur zur Abschreckung dienten. Mal so ein paar Beispiele. 1963 gab es ein Atomteststopp-Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Sowjetunion. Danach gab es die sogenannte friedliche Koexistenz und den Versuch des Wandels durch Annäherung. Mhm. Ab 1969 gab es dann bilaterale Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. SALT-Verträge 1969, ABM-Vertrag 1972 und dann schließlich ab 1973 der KSZE-Prozess, der dann in der berühmten Schlussakte von Helsinki endete.
Also da war ja wirklich einiges los, da wurden Gespräche geführt.
Da wurden dann Gespräche geführt und ganz doll ging es dann los mit dem Machtantritt von Michael Gorbatschow 1985, der tatsächlich eine totale weltweite Abrüstung vorgeschlagen hat, aus ökonomischer Notwendigkeit einerseits und aus politischer Einsicht andererseits.
Dann drehen wir die Uhren jetzt aber erst nochmal zurück in eine Zeit vor der Abrüstung, also eher wieder in eine Zeit der Aufrüstung. Wir schauen uns diesen Kalten Krieg nochmal genauer an. Und zwar mit Historiker Bernd Greiner. Den kennt ihr inzwischen eigentlich bestens hier aus Eine Stunde History, denn wir unterhalten uns nicht zum ersten Mal gemeinsam über den Kalten Krieg. Herr Greiner ist nämlich absoluter Fachmann. Schön, Sie wieder dabei zu haben, Herr Greiner.
Vielen Dank für die Einladung.
Kontrafaktische Geschichte, Herr Greiner, tue ich Ihnen jetzt an. Eigentlich ein absolutes Grauen für alle Historiker, dieses Was wäre, wenn? Ja, aber ich will Sie trotzdem mal in diesen Kaninchenbau entführen. Was wäre denn wenn gewesen, wenn sich Stanislaw Petrow stumpf an die Befehlskette gehalten hätte?
Was passiert wäre, wenn er sich entgegen besserer Einsicht entschieden hätte, doch Alarm zu schlagen, wissen wir nicht. Es gibt abgestufte Reaktionsformen natürlich. Es wäre möglich gewesen, dass seine Vorgesetzten sagen, wir wollen das nochmal überprüfen. Es wäre möglich gewesen, dass dort irgendein dünnhäutiger, nervöser Befehlshaber sitzt, der politischen Führung sofort signalisiert, wir müssen zu einem Gegenschlag ausholen. Was aber noch lange nicht darüber Auskunft gibt, wie dieser Gegenschlag hätte aussehen können. Mit taktischen Atomwaffen, mit konventionellen Mitteln, Streitkräften, die in Europa, in Mitteleuropa bis an die Grenze von Westdeutschland stationiert waren. Oder gleich mit der ganz großen Keule. Also dem Einsatz eigener Interkontinentalraketen. Das wissen wir alles nicht. Was wir allerdings wissen ist, dass in dieser Situation man sich in ein gefährliches Zwielicht begab. In einen Raum voller Missverständnisse, in eine Zone, in der Fehldeutungen eine Kettenreaktion hätte auslösen können.
In den Kaninchenbau eben.
Im Kaninchenbau, exakt. Und das ist das Problem dieser Zeit gewesen, der frühen 80er Jahre. Eine Zeit, die von tiefem Misstrauen auf beiden Seiten geprägt war und wo jede Seite dazu neigte, der jeweils anderen das Schlimmstmögliche zu unterstellen. Man hat jahrelang einen ideologischen Abnutzungskrieg gegeneinander geführt. Man hat Geheimpläne über einen vermeintlich gewinnbaren Atomkrieg an die Presse durchgestochen und, und. Also der Boden war bereitet für Reaktionen, die völlig überzogen waren und im Grunde genommen eingeladen haben, diese abschüssige Bahn zu betreten.
Aber Herr Greiner, diese abschüssige Bahn, die muss ja damals eigentlich auch schon allen klar gewesen sein. Also wenn einer anfängt zu ballern, um es mal ganz klar zu sagen, fangen die anderen auch an zu ballern und dann war es das insgesamt mit uns. War es trotzdem im Kalten Krieg ernsthaft zu befürchten, dass eine von beiden Seiten das im Zweifel auch in Kauf nimmt?
Es war insofern nicht ausgeschlossen, als sich beide Seiten auf eine sehr bequeme Art und Weise in dieser Welt eingerichtet hatten. Jeder sagte, ja, natürlich, also einen Atomkrieg muss man vermeiden. Ja, natürlich, wenn diese Waffen eingesetzt werden, riskieren wir die eigene Vernichtung. Und. Man kennt diese Argumente. Aber dann kam durch die Hintertür immer ein riesengroßes Aber. Und dieses Aber hieß, aber wir sind doch alle rationale Akteure. Von uns wird doch keiner so verrückt sein, das zu tun. Also man hat sich im Grunde genommen eine eigene Falle gestellt, indem man Lektionen, Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Lektionen aus der Kriegsführung nicht berücksichtigt hat, sondern sagte, das gilt im Atomzeitalter nicht mehr. Hier agieren nur noch vernunftgesteuerte Wesen, Politiker, Militärs. Die werden es nicht zum Äußersten kommen lassen. Das ist eine Form des Selbstbetrugs, des intellektuellen Selbstbetrugs, die ihresgleichen sucht.
Es hätte nämlich aber nur einen Irrationalen gebraucht, mehr oder weniger.
Es hätte nur einen Verrückten gebraucht oder aber eine Abfolge. Bei der Kuba-Krise waren wir kurz davor. Eine Abfolge von Ereignissen hinter dem Rücken der jeweiligen Akteure, also eine Abfolge von Ereignissen, die niemand geplant, niemand gewollt hat, aber die trotzdem stattfinden. Also irgendwelche Zwischenfälle auf hoher See, Konfrontationen zwischen Luftwaffen der beiden Seiten. Das hat es in den 80er Jahren auch gegeben. Die Amerikaner haben hunderte Mal sogenannte PSYOPs, Psychological Operations, durchgeführt, mit denen man mit eigenen Bomberstaffeln bis kurz vor die Grenze des sowjetischen Luftraums flog, nur um auszutesten, wie schnell deren Abwehrsysteme sind. Dass es in solchen Konstellationen zu nicht geplanten, nicht gewollten Zwischenfällen kommen kann, das hat man geflissentlich unter diesem Rubrum, ja, wir sind ja alle rational und haben das im Zweifelsfall im Griff, abgebucht. Das weiß man aus dem Alltag, dass so etwas nicht funktionieren kann.
Aber schauen wir nochmal auf einen rationalen Menschen, nämlich auf Stanislav Petrov. Wir haben vorhin uns so ein bisschen in seine Psyche und den Lebenslauf vertieft und irgendwie ist man dann ja schon beeindruckt, dass der in diesem Moment die Coolness bewahrt hat. Gab es aber vielleicht im Verlauf des Kalten Krieges doch häufiger solche Menschen, solche rationalen Menschen, solche kühlen Köpfe, die uns vor Schlimmerem bewahrt haben?
Ja, die gab es definitiv. Also die gab es bei mehreren Gelegenheiten. In der Kuba-Krise ist das sehr gut dokumentiert, sowohl auf amerikanischer als auch auf sowjetischer Seite. Der bekannteste Fall sind 3 oder 4 Kommandeure von atomgetriebenen U-Booten, die auf sowjetische U-Boote, die auf Kuba zusteuerten, die keine Ahnung hatten, was sich an der Erdoberfläche abspielt, weil sie für Wochen Funkstille wahren mussten, die auf diese Insel zusteuern und auf einmal völlig überraschend von amerikanischen Kreuzern zum Auftauchen gezwungen werden. Hätten sie nach ihren Regeln gehandelt, wäre diese Forderung, in internationalen Gewässern aufzutauchen, mit dem Einsatz von ihren Bordwaffen, in dem Fall Nukleartorpedos, beantwortet worden. Sie haben das nicht getan. Und sie haben damit der Allgemeinheit und der, sagen wir ruhig, diese große Münze der Menschheit einen guten Dienst erwiesen. Also damit kann man ganze Sendungen bestreiten mit solchen Zwischenfällen, wo es am Ende ja, coole Köpfe gegeben hat, die eben nicht nach Vorschrift handelten. Aber dafür gibt es natürlich keine Garantie. Und sich auf ein solches Spiel mit dem Feuer einzulassen, ist vor dem Hintergrund nuklearer Bewaffnung schlichtweg unverantwortlich. Weil man spielt mit Voraussetzungen, die man nicht unter Kontrolle hat.
Ist das heute wieder so?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Heute spielt man umso mehr damit, weil die Einsatzdoktrinen jeder Seite, wenn es spitz auf Knopf steht, nach dem Prinzip des sogenannten Launch on Warning ausgelegt sind. Launch on Warning heißt, setz deine eigenen Raketen ein, in dem Fall oder in Fällen, in denen du davon überzeugt bist, die andere Seite bereite sich auf einen Angriff vor oder dieser Angriff wäre bereits im Gang. Also man wartet nicht ab, nach Maßgabe dieser Doktrin, bis die ersten Raketen irgendwo auf dem eigenen Territorium oder auf dem Territorium von Verbündeten eingeschlagen sind, sondern man verlässt sich darauf zu sagen, okay, wenn wir der Meinung sind, dass es soweit ist oder dass es in einem absehbaren Zeitraum von Minuten oder Stunden dazu kommt, dass die Gegenseite angreift, dann kommen wir ihr zuvor. Dieses Dogma des Launch on Warning gilt für beide Seiten, für die Amerikaner wie für Russen. Das ist ein extrem destabilisierendes Moment, umso mehr als die Waffen, die mittlerweile beiden Seiten zur Verfügung stehen, mehr als je zuvor als Erstschlagswaffen charakterisiert werden können. Also als Waffen mit geringer Vorwarnzeit, hochpräzise, einsetzbar gegen militärische und zivile Kommandozentralen, gegen die Nervenzentren der Gegenseite. All das trägt zu dieser Destabilisierung bei. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass wenn diese Befehlskette einmal in Gang gesetzt ist, dass man sie wirklich verlässlich unterbrechen und zu kalkulierbaren Kosten unterbinden kann.
Ich finde es verrückt, dass Sie die ganze Zeit, und ich übrigens auch, Herr Greiner, von beiden Seiten sprechen. Dabei hatten wir das doch mit diesen beiden Seiten, Kalter Krieg und so, eigentlich überwunden.
Ja, wir sind aber galoppierend wieder zurück in diese Welt, auf einem Weg, der uns wieder zurückführt in diese Welt, in eine Welt der Blockbildung, des Wir gegen Sie, des Schwarz oder Weiß, der Abgrenzung, der Verteufelung. Wir sind, ich hätte das auch vor Jahren in dieser Form nicht für möglich gehalten. Wir befinden uns auf schnellstmöglichen Weg in einem Retrokurs zurück in eine Welt, die man für untergegangen glaubte. Sie ist nicht untergegangen, leider.
Historiker Bernd Greiner bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Im Galopp zurück in die alte Welt. So hat es Bernd Greiner eben beschrieben und meint natürlich damit eine Welt nach dem 24. Februar 2022. Seitdem finden wir uns eben in diesem Galopp in die alte Welt zurück, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Ja, Matthias, die atomare Bedrohung ist wieder etwas greifbarer geworden.
Also zumindest, wenn man die Äußerungen aus dem Kreml wirklich ernst nimmt, dann hat die Gefahr tatsächlich zugenommen. Wladimir Putin droht unverhohlen mit furchtbaren Konsequenzen. Medvedev, ehemals auch Präsident, droht mit Atomschlägen auf westliche Hauptstädte. Putins Propagandisten im Fernsehen üben rhetorisch schon mal den Atomkrieg. Die NATO hat den Einsatz von solchen Waffen zur roten Linie erklärt. Danach würde es offenbar ein aktives Eingreifen in den Krieg in der Ukraine geben. An grundsätzlich weltweit wird überall aufgerüstet und mehr Waffen können zwar Abschreckung bedeuten, aber eben auch die Gefahr in sich bergen, irgendwann tatsächlich genutzt zu werden.
Und trotzdem kenne ich jetzt niemanden, der sagen würde, ein Atomkrieg oder zumindest ein Atomangriff steht wirklich ernsthaft kurz bevor.
Er wird jedenfalls für sehr unwahrscheinlich gehalten, das habe ich auch gelesen. In Russland aber gilt derzeit die erhöhte Alarmbereitschaft für Atomwaffensysteme von Stufe 2 auf 4 hochgetan, ebenfalls in den Vereinigten Staaten. Man zeigt sich gegenseitig, glaube ich jedenfalls, dass man es mit einer Reaktion ernst meint. Und die Russen sagen, haltet euch raus aus dem Konflikt in der Ukraine. Und die USA sagen, eine Reaktion wäre logisch auf den Ersteinsatz von Atomwaffen in der Ukraine und damit unausweichlich. Und das wiederum ist dann Abschreckung. Weil weder die Ukraine noch Russland und Europa das überstehen könnten, falls wirklich eine der beiden Seiten Atomwaffen einsetzen würde.
Dann bin ich zunächst mal froh, dass wir wahrscheinlich keinen Stanislav Petrov heute brauchen werden, um uns den Arsch zu retten. Aber bei abertausenden Atomsprengköpfen auf dieser Welt sollte man gleichzeitig keine Luftsprünge machen. Sprechen wir darüber nochmal mit Christopher Dase, Politikprofessor an der Goethe-Uni in Frankfurt und Co-Direktor der Hessischen Stiftung Frieden und Konfliktforschung. Hallo Herr Dase.
Guten Tag.
Wie viele Atomwaffen sind denn genau im Umlauf?
Ja, da sind noch ziemlich viele unterwegs. Wir wissen von 9 Staaten, die Nuklearwaffen besitzen. Mhm. Insgesamt gibt es wohl so 12.500 Nuklearwaffen, von denen 10.000 einsatzbereit sind. Aber das ist schon deutlich weniger als während des Kalten Krieges. Da gab es mal 70.000 Nuklearwaffen.
Aha. Aber diese 10.000 ja, Ready-to-be-used-Waffen sozusagen, wie oft könnten wir uns mit denen noch gegenseitig komplett auslöschen?
Mehrfach. Also das reicht dicke, um die Welt mehrfach in die Luft zu sprengen.
Wie wird das eigentlich kontrolliert, Herr Dase? Geht da irgendwer mal regelmäßig durch und zählt in den Sprengkorb-Silos nochmal durch, ob alle da sind oder wie darf man sich das vorstellen?
Naja, offizielle Kontrolle gibt es eigentlich nur im Rahmen von Rüstungskontrollabkommen. Wir wissen ganz gut Bescheid, weil wir das beobachten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber so das Offizielle, das gibt es nur im Rahmen von Abkommen und die liegen gegenwärtig alle auf Eis. Mhm. Und das ist genau das Problem. Gerade vor 6 Wochen haben die USA mitgeteilt, dass sie keine Informationen mehr an Russland teilen. Und das als Gegenmaßnahme dafür, dass Russland aus dem letzten nuklearen Rüstungskontrollvertrag ausgestiegen ist. Mhm. Also hier finden keine Gespräche gegenwärtig statt.
Das ist ja der New Start-Vertrag, den Sie da gerade ansprechen, genau. Ne? Den ja vielleicht auch der ein oder andere kennt. Was bedeutet das genau, wenn Russland da aussteigt?
Na, das ist heikel, weil eben dann überhaupt keine Gespräche mehr stattfinden. Allerdings halten sich beide Seiten, also Russland und die USA, noch an die Regelung, die mit dem Vertrag eingegangen worden sind, nämlich die Zahl der Gefechtsköpfe und die Zahl der Trägersysteme zu reduzieren. 1550 nukleare Sprengköpfe darf jeder haben und 700 Flugzeuge oder ballistische Raketen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass eben keine darüber hinausgehenden Gespräche für die Zukunft mehr stattfinden. Und das ist das Problem.
Ich habe erst vor ein paar Wochen gehört, dass die USA ihre allerletzten Chemiewaffen zerstört haben. So von wegen Abrüstung. War eine gute Nachricht, habe ich gedacht. Bei den Atomwaffen sind wir aber von sowas weit entfernt, oder? Dass wir tatsächlich bei Null ankommen würden.
Ja, in der Tat. Das ist in weite Ferne gerutscht, weil es inzwischen einfach deutlich Unfrieden und deutlich Misstrauen zwischen den Staaten gibt. Zwischenzeitlich war das Ziel ja mal ausgegeben worden, Global Zero, also wirklich richtig deutlich abzurüsten. Aber davon sind wir weit entfernt.
Und was denken Sie jetzt, Herr Dase? Haben wir eine ernstzunehmende Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes auf dieser Welt?
Also die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Es gibt ja die sogenannte Doomsday-Uhr, nicht?
Ja, die Doomsday-Clock, die tickt soll auf Mitternacht zu, ne?
Genau, wie weit die Menschheit von einer nuklearen Katastrophe entfernt ist. Und die ist gegenwärtig 90 Sekunden vor 12. Und während des Kalten Krieges war sie mal, als es ganz schlimm war, 3 Minuten vor 12. Also das deutet an, dass es tatsächlich richtig heikel, richtig riskant ist gegenwärtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bisher hat die Abschreckung eigentlich gehalten. Die größte Gefahr geht wahrscheinlich von so Fehlwahrnehmungen und unbeabsichtigten Unfällen aus, die es ja in der Geschichte ganz schön oft gegeben hat.
Aber woher kommen denn diese 90 Sekunden jetzt plötzlich? Noch gefährlicher als im Kalten Krieg?
Naja, ganz offensichtlich durch die gegenwärtige Situation in der Ukraine, der russische Angriff auf die Ukraine, insgesamt die Krisenstimmung in der internationalen Welt und die deutlichen Drohungen durch Präsident Putin, möglicherweise auch mal Nuklearwaffen einsetzen zu können.
Woran ich aber noch gedacht hatte, Herr Dase, ist die schmutzige Bombe, ne, von der man dann ja immer wieder hört. Also ich sag mal so ein bisschen in der eigenen Garage oder im Keller gebaute kleinere Atombombe, die dann vielleicht nicht einen ganzen Landstrich zerstört, aber natürlich eine ganze Stadt und tausende Menschen schädigen und verletzen und töten kann. Was ist mit diesen schmutzigen Bomben? Sind die ein realistisches Szenario, vor dem wir uns Sorgen machen sollten?
Also man hat lange darüber diskutiert und gesagt, ja, das ist eine Gefahr, insbesondere von nichtstaatlichen Gewaltakteuren, also Terrorgruppen im Wesentlichen. Die könnten tatsächlich so etwas bauen. Aber so eine Nuklearwaffe ist tatsächlich was sehr Kompliziertes. Und das kann man, wenn es wirklich wirksam sein soll, eigentlich nur mit staatlichen oder quasi-staatlichen Facilities machen. Mhm. Da braucht man Leute, die wissen, was sie tun, Techniker, da braucht man Material. So eine schmutzige Bombe, das ist mal die Frage, die würde keine so große Auswirkung haben, aber natürlich einen großen Horroreffekt, nicht? Wenn man hört, dass irgendwo eine schmutzige Nuklearbombe explodiert, dann wäre das schrecklich. Das kann es geben, aber ich würde die Gefahr, die davon tatsächlich ausgeht, nicht zu hoch einschätzen.
Dann schauen wir vielleicht mal nicht mehr auf die Bomben, sondern als letztes noch auf die Menschen, Herr Dase. Ich würde ja annehmen, es gab nicht nur und gibt nicht nur einen Stanislav Petrov, sondern wenn tatsächlich irgendwann mal der Befehl kommen würde, so eine Bombe abzuschicken, gibt's da noch genügend menschliche Fail-Safes sozusagen? Also Menschen, die sagen könnten, nee, das machen wir jetzt nicht, weil damit gehen wir alle vor die Hunde.
Das ist in der Tat der wichtigste Punkt. Diese vielen Near Misses nennen wir die in der Wissenschaft, also Situationen, wo es fast zu einem Nuklearkrieg gekommen ist, sind ja häufig dadurch entschärft worden, dass es kluge Menschen gab, die sagten, das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Wir müssen etwas dagegen tun. Und das Problem ist gegenwärtig, dass diese Verfahren immer stärker automatisiert werden. Und das zweite Problem ist, dass in dem
also
Maße...
Also maschinalisiert auch, meinen
genau,
Sie?
Mhm. Genau. Und dann kommt hinzu, dass die Situation immer noch stärker ideologisch aufgeladen wird und dann auch eine Situation eben eintreten kann, wo dieser Mechanismus, dass Leute sagen, das kann und darf nicht sein und wir verhindern das jetzt, nicht mehr eintritt. Und das ist gegenwärtig vielleicht das etwas erhöhte Risiko eines Nuklearwaffeneinsatzes.
Friedens- und Konfliktforscher Christopher Dase war das in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Dase.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir heute natürlich eine Menge über die atomare Bedrohung gesprochen. Aber es dürfte ja auch klar geworden sein, dass es eben nicht nur um atomare Bedrohung geht, ne? Weil auch mit den vermeintlich konventionellen Arsenalen, die immer fetter werden und immer tödlicher werden, auch mit denen kann man zehntausende Menschen auf einmal töten. Und wenn man jetzt mal sieht, Matthias, wie viel Geld plötzlich wieder so in Militär und Aufrüstung gesteckt wird weltweit, da gehen die Vorstellungen einer friedlichen Postkaltkriegs-waffenlosen Welt wirklich ziemlich flöten.
Ja, ich weiß jedenfalls auch keine andere Lösung als die, die gerade gemacht wird. Diplomatie ist offenbar mangels Interesse der russischen Seite im Moment jedenfalls nicht möglich. Und durch den Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine ist der Krieg als Mittel der Politik tatsächlich wieder zurückgekehrt. Und trotzdem müssen wir Kanäle aufbauen und aufrechterhalten, mit denen man reden kann. Wir müssen eine geheime Diplomatie betreiben und wir müssen versuchen, eine Gesichtswahrung herzustellen, die für alle gilt. Es muss verhindert werden, dass irgendjemand den berühmten roten Knopf drückt. Aber wir müssen eben auch verhindern, dass sich brutale Aggression wie von russischer Seite einfach durchsetzt. Wir müssen verhindern, dass Grenzen wieder mit Gewalt verändert werden können. Wir müssen verhindern, dass zigtausend junge Männer und Frauen getötet werden und dass Lüge immer mehr Raum bekommt und dass das Selbstbestimmungsrecht der Menschen missachtet wird.
Einiges zu tun.
Offenbar ist es so, dass all das nur mit Aufrüstung und mit der Androhung militärischer Vergeltung jedenfalls im Moment erreichbar ist.
Aufrüstung und Vergeltung. Ich sagte ja schon mal ganz am Anfang, Konstanten menschlicher Geschichte. Mit Aufrüstung und Vergeltung haben sich übrigens auch die ganz großen europäischen Herrscherhäuser an die Macht geprügelt. Das kann man fast gar nicht anders sagen. Und so ein europäisches Herrscherhaus wollen wir uns nächste Woche mal genauer anschauen. Und zwar das wahrscheinlich berühmteste von allen. Ich spreche vom Haus Habsburg. Ich bin Markus Dichmann, kein Habsburger, Matthias auch nicht. Und wir hören uns trotzdem nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.
Schade eigentlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.